Auf ein Altbier, liebe Freunde zu Hause an den Geräten, die wunderbare Sendung, in der wir uns zurückerinnern an die Spieleklassiker von Anno dazumal. Und wie immer ist da am Start der ganz hervorragende und gar nicht mal so alte Paul Kautz.
Oh, danke schön, danke. Endlich betont es mal jemand, wie jung ich bin. Das, aus irgendeinem Grund machen das weniger und weniger Leute. Ich verstehe es nicht.
Alt genug für dieses Format, aber noch lange nicht verwelkt und noch in der Lage, sich zu erinnern.
Ja, das ist, glaube ich, mein größter Vorteil.
Ja. Und auch bevor meine ganzen Spielerinnerungen der Demenz anheimfallen, spreche ich sie hier lieber auf. Und heute haben wir eine Folge, die ist ein bisschen anders, denn sie ist nicht monothematisch. Es ist kein Spiel geschnappt, sondern wir stellen gleich einige Spiele vor. Und schuld daran bin ich, denn nachdem wir...
Wie immer.
Wie so oft. Nachdem wir nämlich letztens über die Burnout-Reihe gesprochen haben, das hat mir großen Spaß bereitet. Und das hat mich daran erinnert, an dieses Genre der Autokampfspiele, also oder Action Racer. Mein Gott, gab's davon viele. Mein Gott, habe ich davon viele gespielt. Die Idee, Autos und Waffen zu verknüpfen, diesen Wettkampf, ja, wer als erstes über die Ziellinie fährt, anzureichern mit ein bisschen Action, mit ein bisschen Explosionen. Es ist einfach zeitlos gut, dass ich wünschte mir, es wäre eine Folge gewesen, aber wir hätten 5 Stunden sprechen müssen, wir hätten uns sehr lange vorbereiten müssen. Ich habe auch keine Idee gefunden, wie man das eingrenzt, irgendwie logisch, weil es gibt echt unfassbar viel davon. Da haben wir uns einfach ein paar Spiele geschnappt, die wir halt damals gespielt haben, an die wir uns erinnern auf wohlige Art und Weise und hoffentlich können wir euch da auch irgendwie abholen. Ich will jetzt noch nicht verraten, worum es geht. Die 4 Spiele, die werden wir jetzt in chronologischer Reihenfolge nennen und ich weiß nicht, Paul, ob du vorab noch was zu diesem ganzen Kosmos der Autokampfspiele sagen willst.
Ja, das ist also die Entscheidung, selbst einfach nur jeweils 2 Spiele rauszusuchen, das war schon ein harter Kampf. Also, du hast völlig recht, das Thema ist so gigantisch und es gibt so viele coole Spiele, also auch natürlich gerade aus der eigenen Vergangenheit, die man seinerzeit mit großer Freude gespielt hat, dass da nur die Wahl, na gut, beschränken wir uns halt jeweils auf 2, wirklich für, naja gut, in meinem Fall nicht direkt ausgerissene Haare gesorgt hat, aber zumindest relativ nah ranging. Und ich möchte es also den Leuten da draußen nochmal direkt unter die Nase reiben. Es hätte pro Nase ohne Probleme jeweils 10 Erwähnungen geben können. Und das hätte zwar diesen Podcast vermutlich relativ lang gemacht, aber nun, wer kann denn irgendwas gegen einen schönen Podcast sagen, in dem es um Autos geht, die sich gegenseitig in kleine Blechteile zerfetzen? Keiner.
Eben. Und ach, also nur mal ein paar Beispiele zu nennen, an die ihr euch vielleicht auch erinnert, ne? Have a Nice Day und Nice 2, Speedbusters, Carmageddon, Death Race, nein, doch, das hieß Death Race 1 und 2, oder war das Neo Race, das mit dem vorgefilmten, vorgerenderten Strecken? Mega Race 1 und 2.
Mega Race, genau.
Dann hätten wir noch die Road Rash Reihe, die wir hier auch völlig ignorieren. Ach, herrlich, auf Motorbikes durch die Gegend fahren und seine Gegner mit Schlagstöcken und Ketten vom Motorrad prügeln. Solche geile Ideen gab's in unserer Jugend schon. Was hatten wir eine gute Kindheit. Aber wir haben uns auf ein paar andere Sachen konzentriert und ich glaube, du legst los mit dem ältesten Schinken hier in der Wursttheke.
Genau, ich hatte überlegt, ob ich nicht ganz weit zurückgehe, so zum Beispiel ins Jahr 1989 mit Death Track oder Road Blaster, das ja so einer dieser großen alten Titel ist. Aber ich dachte mir, gut, gehen wir mal ein kleines Stück in die, naja, mittlerweile auch nicht mehr moderne, weil es jetzt auch schon wieder fast 30 Jahre her ist, aber ins Jahr 1994. So, ich baue jetzt einfach mal kurz die Szenerie auf, 1994, der Frühjahr 94. Das ist die Zeit, in der gerade Doom frisch erschienen war. Das kam ja bekanntermaßen im Dezember 1993 raus und das hat ja die Actionwelt für alle Zeiten verändert. Doom war ja das große Ding. Auf einmal wollte jeder wie Doom sein. Doom war schnell, Doom war actionreich, Doom war düster, Doom war gemein. So.
Düster war krass. Doom war krass. Das war damals ein Videospiel. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ich war am Gymnasium, hab's gespielt auf dem Computer eines Freundes und es war mir zu krass. Das war mir zu realistisch, das war mir zu intensiv. Das die erste Doom-Spielstunde, das werde ich niemals vergessen. Da hatte ich wirklich Adrenalin und Puls und habe einfach gedacht, wow, holy shit. Wie heutzutage, wenn man so ein Survival-Horror-Spiel spielt, ne, so ein Dead Space, sowas, solche Gefühle hatte ich 1A bei Doom. Und das war wirklich nicht ohne Grund ein Spiel, das krasse Spuren hinterlassen hat.
Ja, Doom hat alles verändert. Es gab zwar natürlich vorher schon wirklich populäre Shooter, allen voran natürlich Wolfenstein 3D im Jahr zuvor, das den Ego-Shooter, den modernen Ego-Shooter, wie wir ihn heute kennen, geprägt hat. Aber Doom war halt dieser Monolith, dieser Meilenstein, der wirklich halt die Welt der Shooter mit einem Mal für alle Zeiten verändert hat. Nun, wie das bei solchen Sachen immer so ist, wenn so ein gigantisches Schiff auf einmal ankert, dann kommen aus dem Nichts sofort die Klone hervorgeschossen. Und folgend der Veröffentlichung von Doom kam dann die Welle an sogenannten Doom-Klonen. Das war auf lange Zeit ein stehender Begriff. Im Prinzip wurde damit jeder Ego-Shooter in Doom in der Spielewelt zusammengefasst, erstmal als Doom-Klon, was ein bisschen bizarr ist. Aber da kamen dann halt auch diverse Spiele unter diesen speziellen Hammer und unter anderem auch das, das ich mir jetzt als erstes Spiel ausgesucht habe für diesen Podcast, und zwar das 1994er Quarantine. Das ist jetzt nicht der bekannteste Titel aller Zeiten. Es war auch kein gigantischer kommerzieller Erfolg. Ich weiß nur, ich hatte damals wahnsinnig viel Spaß damit, auch und weil es eben kein klassischer Doom-Klon war, sondern es war Doom im Taxi. Die Idee dahinter ist, dass man selbst einen, wie heißt der Typ, Gottes Willen, Drake Edgewater, das ist natürlich sensationaler Name, er ist ein Taxifahrer irgendwo in einer dystopischen, postapokalyptischen Zukunft im Jahr 2047. In einer Riesenstadt namens Chemo City fährt er halt herum und nimmt Passagiere auf und ballert auch herum. Und es gibt natürlich verfeindete Taxifahrer und andere düstere Gestalten und Punks, die herumlaufen, die man aufs Korn nehmen muss. Also kurz gesagt, das Spielprinzip ist ja ganz klar ein stinknormaler Ego-Shooter. Nur halt mit dem Unterschied, dass man nicht mit klassischer Waffe in der Hand durch die Gegend läuft, sondern am Steuer eines Taxis sitzt. Man sieht also das Geschehen durch die Windschutzscheibe über das Cockpit des Taxis hinaus und hat Waffen wie einen Flammenwerfer, eine Uzi, mit der man zur Seite aus den Fenstern rausballern kann, Maschinengewehre, mit denen es nach vorne geht, Raketenwerfer. Man kann Minen legen, was man halt in einem normalen Taxi alles kann. Und man fährt durch die Gegend und zum einen ballert man halt fleißig, aber zum anderen hat man halt auch, naja, typische Taxi-Missionen. Das heißt, man hat eine Übersichtskarte, da sieht man mögliche Passanten. Und wenn man einfach durch die Gegend von Chemo City fährt, dann wird man auch immer wieder von der Seite so angepfiffen und angerufen, muss dann neben dem entsprechenden Rufenden kurz parken. Dann steigt der Passagier an Bord und hat ein Ziel vor Augen. Ja, und zu diesem Ziel befördert man ihn dann. Je schneller man das macht, desto mehr Trinkgeld gibt es. Und die Passagiere, die zusteigen, die haben auch unterschiedliche Persönlichkeiten und Vorlieben und Gewohnheiten. Manche wollen, dass man sie einfach nur so schnell wie möglich von A nach B fährt. So. Andere wollen, dass man auf der Fahrt möglichst viel kaputt macht oder während der Fahrt möglichst oft hupt. Und wenn man diese extra Wünsche erfüllt, gibt's ein extra dickes Trinkgeld. Wenn man diese Wünsche nicht erfüllt, wenn man sich verspätet oder zwischendurch einfach so viel, ja, Treffer kassiert von anderen Taxifahrern, dass das eigene Taxi fast im Arsch ist, dann gibt's halt umso weniger Trinkgeld. Es gibt sogar die Möglichkeit, Passagiere, die einem auf den Sack gehen, weil sie einen zulabern oder weil man deren Wünsche nicht erfüllen möchte, per Druck auf die E-Taste aus dem Taxi rauszuschmeißen. Was besonders bei den Passagieren sehr sinnvoll ist, die sich nur eine ruhige, ereignislose Fahrt wünschen. Ein Wunsch, den man selbstverständlich nicht erfüllt. Das heißt, man im Prinzip hat dieses Spiel aus dem Jahr 1994 den Inhalt von Crazy Taxi aus dem Jahr 1999 so ein Stück weit vorweggenommen.
Ja.
Zwar halt ohne The Offspring im Soundtrack, aber naja, es ist ein Taxifahrspiel. Aber gleichzeitig auch ein richtig fieser Ego-Shooter. Und zwar fies im Sinne von blutig wie die Hölle. Das geht bei dem bei der Verpackung los. Die Verpackung zeigt ein knallrotes Motiv. Eine blutrote Windschutzscheibe, blutgetränkt, die von einem tapferen Scheibenwischer gerade gesäubert wird. Das heißt, der Scheibenwischer macht einfach nur das Blut zur Seite. Und selbstverständlich tröpfelt von oben noch so ein kleiner, vorwitziger Blutstropfen runter, der auf der deutschen Packung fehlt, weil in Deutschland gibt es ja kein Blut, das wissen wir ja. Da hätte die Packung vermutlich sogar grün sein müssen.
Naja. War die Version in Deutschland indiziert, weißt du das?
Selbstverständlich war die indiziert. Okay. Ja, das Spiel war lange, lange Jahre indiziert, wurde auch damals in den entsprechenden Tests natürlich auch so sorgenschwanger beschrieben. Oh mein Gott, bloß keine Kinder dran lassen, was die daraus lernen können. Hei, ja, 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 ja.
Gab's irgendwie so eine gezensierte Version mit Robotern statt Nein. Passanten sowas? Ah.
Nein, dafür war das Spiel wirklich nicht relevant genug. Das ist auch von einer Firma namens Image Excel entwickelt, von der ich vorher nie gehört habe. Ehrlicherweise auch nachher nicht, weil die war bloß bis zum Jahr 1995 unter diesem Namen unterwegs. Danach hat die ein paar Namensänderungen durchgemacht, unter anderem Alternative Reality Technologies. Aber seit dem Jahr 2002 kennt man sie vor allem unter dem Namen Rockstar Toronto. Das heißt, sie ist mittlerweile Teil der Rockstar-Familie. Wir haben zum Beispiel auch das sehr gute The Warriors für PS2 entwickelt.
Oho.
Ja, oder die PC-Umsetzungen von GTA 4 und 5 und noch so diverse andere Sachen im Auftrag von Rockstar, also im Auftrag der Mutterfirma. Ja, aber unter dem Namen Image Excel, was ist denn das? Haben auch ein total bescheuertes Logo, das man gleich am Anfang des Spiels sieht. Und der Vertrieb war dann auch folgerichtig keine große Firma, die man kennt, sondern GameTech. Das ist halt auch, in den 90ern hatten die so 2, 3, 4 relativ populäre Spiele, die man vielleicht gehört haben könnte. Aber das ist halt auch keine Firma von Rang. Das heißt, Quarantine, das ist dann auch so ein Ding, das ist auch gnadenlos untergegangen. Das war, wie gesagt, kein großer Erfolg. Es wurde als Doom-Klon gebrandmarkt und fand sich daher in einem Pool mit 2000 anderen Doom-Klonen wieder. Und deswegen war es niemals wert, eine deutsche Version zu erhalten. Aber ich weiß halt noch, und deswegen habe ich mir das als erstes Spiel auch rausgesucht, wie viel Spaß ich damals mit diesem Ding hatte. Wie gesagt, ich hatte halt Wolfenstein gespielt, ich hatte Doom gespielt und dann kam Quarantine, hat das Ganze hinter das Steuer eines Hover-Taxis verpackt. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht erwähnt, das ist ja kein normales Taxi mit Rädern, sondern es ist ein Schwebetaxi, weil wir leben ja in der Zukunft. Und das Blut, das ist die Menge an Blut, die da halt wirklich gesprutzt ist, die war schon ganz schön heftig. Man konnte herumlaufende Passanten überfahren oder mit allen möglichen Waffen auseinandernehmen. Es gab dann auch entsprechende Flatscher, die dann in der Gegend rumliefen. Die Opfer, die sind dann halt auch in Blutlachen zerfallen. Es gab dicke Explosionen. Also halt einfach dem damaligen Zeitgeist volle Kanne entsprochen. Und ich habe das jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast natürlich auch wieder eine ganze Weile gespielt. Das ist kein gutes Spiel.
Natürlich nicht. Ich habe so den Eindruck, das ist so ein bisschen Exploitation. Also ein Spiel, das bewusst provoziert, das es übertreibt und da vor allen Dingen seine Verkäufe hofft rauszuziehen. Das fängt ja schon damit an, dass es so ein Full-Motion-Video-Intro gibt, also ein real gefilmtes, und das ist total bizarr, das ist der Hammer. Es ist, ich musste sehr, sehr, sehr schmunzeln, als ich es mir anschaute.
Ja, also das kam tatsächlich erst mit der CD-Version raus, das erschien zuerst auf Disketten und ein paar Monate danach auch auf CD. Die CD-Version hatte zwei Vorteile. Erstens, dieses Full-Motion-Video-Intro und Outro, ganz nebenbei auch, halt mit ganz, ganz fiesen Interlaced-Zeilen. Das heißt, jede zweite horizontale Zeile war eine schwarze Zeile, aus Rechenzeitgründen. Und das sieht ganz, also gerade aus heutiger Sicht, ganz furchtbar und flickerig aus. Aber der andere große Vorteil war Audio-Tracks. Damals wurde die CD ja gerne mit Audio-Tracks vollgeballert, die man direkt auch im CD-Player abspielen konnte. Und weil die Entwickler halt echt keine großen Mengen an Geld übrig hatten, haben die dem Zeitgeist entsprochen Grunge-Tracks draufgepackt, und zwar von australischen Grunge-Bands. Die Sache ist, ich kann nicht sagen, wie riesig die australische Grunge-Szene damals war. Ich habe von diesen Bands noch nie gehört. Ich nenne dir jetzt mal ein paar Namen und du sagst mir mal, ob dir das irgendwas sagt.
Ich kenne keine einzige Grunge-Band. Also das ist ein Musikgenre, das habe ich damals ignoriert. Ja, da war ich noch zu klein, um Grunge cool zu finden. Das war so, als ich noch so ein bisschen so ein frischer Teenie war. Ja, war Grunge so die Musikrichtung der coolen Großen. Und da habe ich natürlich gesagt, nö.
Okay, dann bist du jetzt natürlich überhaupt keine Hilfe. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, dann erzähle ich es euch einfach. Und dann könnt ihr ins Forum schreiben, ob ihr schon mal was von diesen Bands gehört habt. Custard, Smudge, Godstar, Screamfeeder, Underground Lovers, Sidewinder oder The Daisy Grinders. Ich habe damals, also ich möchte jetzt nicht sagen, viel Grunge gehört, aber ich meine Nirvana und Soundgarden, Smashing Pumpkins habe ich natürlich gehört. Und von diesen Bands habe ich halt wirklich noch nie. Aber gut, es ist halt australischer Grunge. Ich vermute, das ist so wie weißrussische Polka. Gibt's bestimmt, ist halt nicht meins. Und was man da halt so zu hören kriegt, das ist halt dieses typische Schrammel, 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 Schrei, Schrei, Schrei. Mhm. Aber es passt, ehrlich gesagt, gut zum Spiel. Und dieses Spiel, das hat halt auch wirklich diese Besonderheit, es ist anders als die klassischen Doom-Clones der damaligen Zeit keine typische Level-an-Level-Geschichte, sondern es ist, man möchte es sagen, Open World. Das,
also so ein bisschen Freeform, so Sandboxig.
Ganz kleines bisschen. Die Stadt Kimo City, die ist in 6 Bereiche, in 6 Bezirke unterteilt, die man halt nach und nach freispielt. Die 6 Bezirke, die sind durch Passwörter getrennt. An speziellen Story-Missionen kriegt man dann von speziellen Passagieren diese Passwörter. Die muss man dann an dem Tor eingeben, richtig tipp, tipp, tipp. Und diese Passwörter sind nicht etwa IDKFA oder sowas, irgendwelche kryptischen Buchstabenkombinationen, sondern es sind richtige Sätze. Sowas wie Keep the oppressor oppressing oder The meek shall inherit zilch oder Kimo City, a nice place to visit. Das ist halt so ein Bezirkspasswort, was ich toll finde. Und damit hat man halt neue Bezirke freigeschaltet, in denen man dann neue Aufträge und neue Passanten aufnehmen konnte. Ansonsten, was man halt vorher gemacht hat, ist in diesem Bezirk, in dem man aktuell unterwegs ist, konnte man frei überall hin die ganze Zeit rumfahren und halt einfach Missionen erfüllen. Und ja, das ist das ganze Spiel. Man befördert Passagiere und ballert dabei zwischendurch rum und hört dabei australischen Grunge. Und das...
Gibt's irgendwie besondere Gegner? Ich meine, ballert man einfach auf alles, was auf der Straße unterwegs ist, oder?
Im Grunde ja. Also man, es, wie gesagt, es gibt halt diese NPCs, die Passagiere, die sollte man idealerweise nicht zerballern. Aber ansonsten ist alles, was auf der Straße unterwegs ist, potenziell ein Konkurrent. Es fahren halt viele Autos auf den Straßen herum, was ehrlicherweise für die damalige Zeit gar nicht schlecht ist. Und die meisten dieser Autos, es gibt natürlich auch NPC-Autos, die kann man auch zerballern, es gibt eine schöne Explosion. Aber es gibt halt auch konkurrierende Taxifahrer, die einem natürlich keinen einzigen Passagier gönnen. Die nehmen einen sofort unter Beschuss, die legen Minen, die schmeißen einem Raketen zur Begrüßung entgegen. Was man halt im Prinzip in einem Doom-Klon so macht. Und die zerlegt man selbstverständlich auch die ganze Zeit. Mit jedem erfolgreichen Passagiertransport verdient man Geld. Dieses Geld investiert man dann in neue Waffen oder in Taxi-Upgrades. Man kann zum Beispiel neue Waffen anschrauben oder seine Schilde verstärken, also dickere Türen ranmachen, solche Sachen halt, was man in solchen Spielen halt macht. Und dann halt immer mehr sich in so eine fahrende Festung verwandeln. Und das muss ehrlich sagen, für das, also es hat dem, ich nenne es jetzt einfach mal dem Genre der Doom-Clones, eine unerwartete neue Dimension hinzugefügt. Das war seinerzeit so ein Stück weit voraus, weil, wie gesagt, kein großer kommerzieller Erfolg. Diese Dimension wollte seinerzeit offensichtlich keiner haben. Die Leute wollten einfache, schnelle Action. Aber das sah auch gar nicht schlecht aus. Das nutzte eine eigene Engine. Und die war für die damalige Zeit wirklich nicht schlecht. Halt auch so eine klassische Sprite-Engine, aber schon mit vielen 3D-Objekten, durch die man gefahren ist, mit einer, ja, mehr oder weniger kompletten Stadt, durch die man gefahren ist. Hat auch alles aus Sprites aufgebaut, aber schon hübsch. Und also das Spiel gibt's halt, Leute, heute nirgends offiziell. Also man kann, also es wird einem auf Gebrauchsspielmärkten hinterhergeschmissen und man kann es im Internet natürlich ziemlich leicht finden. Es läuft auch völlig problemlos unter DOSBox. Und wie gesagt, wenn man es heute spielt, dann ist es halt echt kein wirklich gutes Spiel. Aber man kann es sich wirklich einfach mal gönnen, um zu sehen, was die Ego-Shooter damals noch so alles zu bieten hatten, neben den Anführungszeichen Doom-Clones, Ausführungszeichen. Und da ist Quarantine wirklich ein unerwartetes Spiel. Das
ja, eine nette kleine Perle, muss ich fast schon sagen. Ja. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar. Ist mir auch nicht untergekommen damals. Ich, also ganz leise habe ich die Erinnerung, dass ich vielleicht mal irgendwo in einem Spielemagazin davon gelesen habe, aber vor allen Dingen hat mich überrascht, wie weit das wirklich seiner Zeit wirklich in Jahren voraus war. Denn so auf den ersten Blick, so bei dieser Sprite 3D-Grafik, so eine Stadtszene, wo halt links und rechts so also Gebäudefronten zu sehen sind. Das hat mich voll an das erste Carmageddon erinnert, das ja, halt auch noch technisch ein bisschen primitiv ist, aber das halt erst 3 Jahre später rauskam.
Genau.
Und das hätte ich nicht gedacht, dass es so früh schon ein Spiel gab, das schon so nah dran auch an diesem Chaos, an dieser rotzigen Gewalt und ne, diesem Anarchismus eines Carmageddon dran war, ohne dass es mir aufgefallen ist. Ich war doch damals auch so jemand, der so unerhörte Spiele gut fand, aber vielleicht war ich tatsächlich damals einfach noch ein Tick zu jung.
Naja, wie gesagt, das war halt, hat keine großen Wellen geschlagen. Mhm. Es hat auch keine gigantisch guten Wertungen gekriegt. Im PC Joker zum Beispiel hat es eine 63 erhalten, PC Player eine 68. Die beste Wertung bei uns war in der Powerplay eine 79. Aber das ist halt so ein Spiel, über das blättest du halt buchstäblich auch schnell drüber hinweg. Mhm. Es hat halt überall diese 1-2 Seite gekriegt. Es hatte keine große Aufmerksamkeit. Es hat im Jahr darauf noch einen Nachfolger gekriegt, der hieß Road Warrior. War im Prinzip more of the same. Und das war's dann auch schon wieder. Wie gesagt, Carmageddon kam 1997 raus, hat dann im Prinzip alles besser gemacht und halt noch viel brutaler. Aber was ich aber persönlich interessant fand, war, dass es im Jahr 2020 eine Art Nachfolger gab. Nämlich das Spiel Cyber Taxi. Das gibt's auf Steam, kostet ein Apfel und ein Ei und ist mehr oder weniger das gleiche Spiel. Das steht sogar in dem Beschreibungstext, dass es ein geistiger Nachfolger von Quarantine ist. Also wer ein modernes Quarantine heute mal spielen möchte, der soll sich mal Cyber Taxi holen aus dem Steam Store. Und ja, das ist das moderne Erlebnis. Hat auch nicht so eine krass sensible Steuerung wie das Original.
Hm. Ja, es ist echt bitter, wie manchmal, wie auch jetzt hier beim Anspielen der alten Rennspiele, wie schwierig es ist, teilweise in die alten Rennspiele wieder reinzukommen, die auch gern mit kryptischen Tasten gespielt werden, ne? So irgendwo links auf der Tastatur Gas geben, rechts vielleicht auch irgendwas eingeben. Ich bin's echt nicht mehr gewohnt. Also Rennspiele gehören für mich ja auch auf den Controller, ne? Analog Gas geben und lenken und bremsen. Das ist echt wichtig für moderne Spiele. Früher gab's das nicht. Das haben wir damals auch geschafft.
Ja, bergauf.
Und mit Gegenwind in beide Richtungen. Ja, genau so. Aber es geht schon noch. Aber wirklich ein schöner Beitrag, muss ich sagen. Ich gucke mir hier gerade auch die Steam-Page von Cybertaxi an und die scheint auch wirklich auf den Spuren zu wandeln. Das ist auch dieses Interface des Originalspiels. Bauen sie schön wieder nach, wo eben der Bildschirmrand unten und oben von so schön in 2D, aber trotzdem mit viel Liebe dargestellten, ne, so Anzeigen und Bildschirmen und Konsolen und Knöpfen. Das ist einfach so ein Look, den liebe ich. Das mag ich bei den alten Spielen, wo 2D-Art noch so ein bisschen in ein 3D-Spiel reingefügt wurde. Ich bin auch ein großer Sucker für Menüdesign, ja, wo Stacheldraht um die einzelnen Menüpunkte drumherum gedreht ist oder irgendwelche Zahnräder sich drehen. Damals insbesondere bei osteuropäischen Spielen in den 90ern, das mochte ich immer sehr, sehr gern.
Ja, genau, das war mein erster Beitrag. Was hast du denn in deiner geheimnisvollen, glitzernden Kiste?
Mein Spiel, ja, und da mache ich jetzt mal so ein bisschen, dass unsere Freunde an den Geräten vielleicht ein bisschen raten können, von welchem Studio es kommt. Das Studio wurde von einigen Leuten, von 4 Mann aus der Demoszene gegründet, in Skandinavien, in welchem Land verrate ich noch nicht. Gegründet wurde das Studio im 95. Die ersten Firmenräume, die gab es im Keller der Eltern von einem der 4 Gründer und sie hatten ein Spiel am Start, Codename High Speed. Das sollte ein Rennspiel werden. Sehr früh hatten sie bereits Input durch Apogee, ein großer Publisher, irgendwann weltweit am Start, auch mit Firmengründung in Dänemark, also die auch da in der Nähe haben die wohl gewohnt. Da gab es schon sehr früh den Input durch Apogee, hier macht doch mal irgendwas mit Waffen. Dann ist das Ding 1996 erschienen und es ist das Erstlingswerk von Remedy Entertainment.
Yeah. Die guten Finnen von Remedy.
Ja, und schon damals hat Sam Lake als Autor mitgespielt, der hat ein paar Zeilen Text für das bisschen Story im Spiel gemacht und das Spiel heißt Death Rally. Mm. Ein Top-Down-Auto-Kampfspiel, released ist es dann am 7.9.1996, also knapp ein Jahr nachdem das Studio sich gegründet hat. Für mich ist das Ding Nostalgie pur, es ist sicherlich nicht das allerbeste Rennspiel dieser Art. Ich habe sehr viel so Top-Down-Racer gespielt, auch dieses Rock'n'Roll Racing auf SNES war absolut fantastisch, aber ich glaube, das hatte keine Waffen und auch diverse andere, wo ich mich teilweise echt nicht mehr erinnere, wie die heißen. Ich bin mir sicher, es gab auch noch andere Spiele wie Death Rally. Ich glaube da insbesondere aus dem osteuropäischen Raum so manchen Klon gespielt zu haben später. Aber das war so das Original und irgendwie auch erstaunlich. Ich habe auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass das von Remedy kommt. Das habe ich jetzt erst wieder mit dem schlauen, reifen und gebildeten Kopf rausgefunden, der sich jetzt mal wieder zurückerinnert und recherchiert hat. Für mich war das damals einfach nur dieses coole Spiel mit Top-Down-Grafik, die nicht völlig blöd aussah, wo ich meine Gegner abschießen konnte. Ach, herrlich.
Ja, geil. Mit dem Namen Remedy verbindet man heute natürlich komplett andere Dinge. Im Zweifelsfall geht für die meisten Leute die Geschichte dieser Firma mit Max Payne los. Mhm. Aber ja, die waren vorher schon fleißig. Und ich bin ja sowieso ein ganz großer Sucker für alles, was aus der Demoszene kommt. Und von daher, es gab ja gerade in den 90ern so eine wundervoll aktive Phase, wo sich viele Demoszene auf die Spieleentwicklung konzentriert hatten. Und dabei halt dann so schöne Sachen rauskamen wie Zone 66, was ich ja persönlich für einen der unterschätztesten 2D-Shooter auf dem PC aller Zeiten halte. Und der kommt auch volle Kanne aus der Demoszene.
Das sagt mir wieder gar nichts. Ich habe ein bisschen teilgenommen an der Demoszene. Die waren ja nicht groß, diese Dateien. Die waren auch hier und da auf Spielezeitschriften-CDs drauf. Und das war schon immer beeindruckend.
Genau.
Aber ich wollte halt spielen, ne? Ja. Und die sahen halt immer nur geil aus. Und ich dachte mir, ja, jetzt lass mich doch spielen. Ich habe das nicht verstanden. Ich war zu jung. Ich war zu jung und habe zu wenig kapiert, was es eigentlich ist bei der Demoszene. An anderer Stelle gibt's auch einen Podcast mit mir und dem Ben, wo wir ganz kurz auch abschweifen in Richtung Demoszene. Irgendwann wird da auch nochmal ein kompletter monothematischer Podcast dazu fällig. Jedenfalls Death Rally.
Genau.
Ja, empfängt uns mit einem wunderbaren Render-Intro. Ne? Es gibt eine Stadtszene, da fahren Autos durch die Gegend, sie quietschen durch die Kurven. Das sieht physikalisch und auch technisch alles heutzutage nicht mehr so richtig gut aus, aber es ist halt damals der Status quo gewesen, ja, so eine Nachtszene, wo die Autos dann auch anfangen, irgendwie über Rampen zu springen und sich gegenseitig abzuschießen mit Waffen. Oh, wie toll. Und das ist halt so, für mich ist es auch direkt die wohlige Schauer der Nostalgie, mal wieder so alte, schrottige Render-Videos zu sehen. Und dann startet man ins Spiel, auch wieder halt so nett gestaltete 2D-Menüs und insbesondere halt zum einen etwas, woran ich mich nicht erinnern kann, die Option, ohne Waffen zu spielen.
Mhm. Dann heißt es einfach nur noch Rally.
Ja, also das ist ja total lahm. Also das habe ich auch sofort weggeklickt. Und dann kann man die Schwierigkeitsgrad auswählen, den Schwierigkeitsgrad auch so wunderbar sprechend, wie das halt früher so war. Speed makes me dizzy ist einfach. I live to ride ist mittel und petrol in my veins ist dann der hohe Schwierigkeitsgrad. Und dann beginnt man eine Karriere mit so einem schrottigen Auto, so eine Art VW Käfer Nachbau und mit dem fährt man dann in verschiedenen Championships seine Rennen und da geht es dann darum, wirklich während der Rennen nicht der Vierte zu werden. Es gibt noch drei andere Gegner. Sobald man Dritter wird, kann man ein bisschen Geld verdienen und zwischen den Runden einer Championship kann man dann sein Auto reparieren mit dem gesammelten Geld, das man eben auch auf der Strecke findet als Power-Up und sein Auto aufrüsten mit besseren Reifen, besserer Panzerung, besserem Motor. Und dazu gibt's auch noch so einen extra Shop mit so illegalem Zeug. Man kann Gegner sabotieren gegen Geld, man kann Spikes an die Stoßstange bauen, so dass man, wenn man Gegner rammt von hinten, dass sie Schaden nehmen, also deutlich mehr Schaden nehmen oder solche Sachen wie Minen auf der Strecke verteilen. Also durchaus schon ein bisschen aggressives Rennspiel. 18 Strecken plus eine geheime Bossstrecke gab es in der Vollversion. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ich habe damals nur die Shareware-Version gespielt. Die hatte nur 3 Autos, glaube ich, und nur 6 Strecken. Hat mir aber völlig ausgereicht. Und das Ding ist halt so, aus heutiger Sicht echt nichts Besonderes. Ist alles eine Top-Down-Grafik, die besteht vor allen Dingen aus 2D-Elementen, also schon irgendwie nett gestaltet Strecke mit ein paar Details, mit 2D-Autos und ein paar 3D-Objekten, so ein paar Brücken oder Mauern oder Gebäude waren dann schon 3D modelliert, was so perspektivisch einen netten Effekt hatte. Man denke an die frühen GTA-Spiele, so ein bisschen. Und halt hatte auch die Krux, dass man eben im Gehirn ein bisschen umdenken muss. Ja, wenn das Auto von unten nach oben fährt, ja, dann ist die nach links Taste natürlich nach links lenken, aber wenn es von oben nach unten fährt und du drückst auf die Linkstaste, von dir aus gesehen, fährt es dann nach rechts. Etwas, was mich immer ein bisschen Zeit gebraucht hat bei diesen Spielen, aber was ich jetzt auch beim erneuten Zocken erstaunlich gut hinbekommen habe. Und ganz wichtig, da stehen Fans am Straßenrand und man kann sie überfahren.
Selbstverständlich.
Natürlich, es sind die 90er.
Ach, großartig. Ich habe das damals auch mit großer Freude gespielt. Wie gesagt, habe ja im Prinzip alles aus der Demoszene verschlungen. Mhm. Und Remedy, die sollten ja dann danach noch richtig groß werden, aber dass sie halt auch mit diesem schönen, im Prinzip war das ja Micro Machines mit Waffen, was sie da gemacht haben. Und Micro Machines, mhm, das war zu der damaligen Zeit auch eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und ja.
Oh, über Micro Machines kotze ich mich zu einem späteren Zeitpunkt noch aus.
Du findest auch immer irgendwo so eine tote Ratte im Müsli, oder?
Ja, also.
Das ist ja unglaublich.
Das, weil dazu komme ich später noch. Da habe ich nämlich eine bessere Vorlage später vorbereitet. Okay, aber okay. Ja, das Genre dieser Top-Down-Rennspiele, das hat das sicher nicht erfunden, aber nein, es war für mich sicherlich das Spiel, was die meiste Strahlwirkung hatte. Und es war wohl auch so, dass das Ding sehr viel populärer war, als Remedy auch überhaupt angenommen hat. Die haben damit wirklich so einen kleinen Zufallshit gelandet.
Ja, voll. Es ist, wie gesagt, der Vertrieb über Apogee, beziehungsweise die hatten ja damals schon dieses 3D Realms Label, wo das ja drüber lief. Mhm. Das war ja wirklich auch ein Glücksgriff. Apogee war ja also Anfang bis Mitte der 90er der große Name im Shareware-Bereich. Das war ja die, mhm, gigantische Superfirma, die nur halt von Epic Mega Games dann irgendwann aufgeholt wurde. Aber die Kombination aus so einem coolen Spielprinzip und dem Shareware-Modell von Apogee, das war also vielleicht jetzt keine Lizenz zum Gelddrucken, aber das war im Prinzip ein garantierter Hit. Und ja, man sieht ja, wohin es geführt hat. Remedy hat damit ein sehr gutes Geld verdient und das hat denen offensichtlich die Entwicklung von Max Payne finanziert.
Ja, und das ist echt ein cooles Stück Geschichte, was man hier so spielen kann. Es ist durchaus jetzt nicht ein triviales Spiel. Das braucht echt ein bisschen Übung. Ich erinnere mich, dass es damals für mich auch ein Spiel war, wo ich mich ein bisschen festgebissen habe, aber dann, ne, die Autos abschießen und sowas, das hat mir schon gefallen. Und aus heutiger Sicht auch habe ich festgestellt, holy shit, das ist ganz schön schwierig zu bedienen. Mhm. Die Fahrphysik ist nicht unbedingt schlecht, aber auch nicht die griffigste und verständlichste. Es ist allerdings auch wirklich cool, wie man in dem Spiel, und daran habe ich mich eben auch erinnert, und es stimmt wirklich, wie man sehr, sehr spürbare Upgrades hat. Wenn man die Reifen upgradet, hat so deutlich mehr Grip, deutlich mehr Kontrolle. Der upgradete Motor macht das Spiel dann richtig schnell. Und es ist dafür, dass diese Top-Down-Perspektive nicht den größten Blickwinkel hat. Also man sieht nicht so viel von der Strecke gleichzeitig. Es ist erstaunlich schnell. Da muss man dann auch die Strecken lernen und es ist auch relativ erbarmungslos. Also die KI-Gegner fahren gut. Es ist ein ganz schön aggressives, chaotisches Ding, wo man wirklich ein paar Minuten lang volle Konzentration hinlegen muss. Aber es funktioniert ganz gut und es gibt eine angenehme Progression, eben durch immer bessere Autos, die man immer weiter upgradet, wo man auch wirklich spürt, dass man besser wird und halt genügend Strecken. Ich weiß nicht, ob ich das jemals durchgespielt habe. Ich habe mir jetzt mal bei YouTube den Bossgegner angeschaut. Kann ich mich absolut nicht dran erinnern. Deswegen denke ich, es dürfte die Shareware-Version gewesen sein, die ich damals gezockt habe. Was für eine gute Sache damals, Shareware. Habe ich nicht begriffen. Na? Damals war ich noch Kind. Ich war der digitale Native. Ich habe mich ja praktisch, habe mir ja einen PC selber beigebracht, zusammen mit meinem Bruder. Und Shareware wussten wir nicht so richtig, dass es wie sich das abgrenzt von Raubkopieren und von Vollversion.
Ja, also Shareware hat für mich gerade Mitte der 90er, also bestimmt 50% der kompletten PC-Spielerfahrung definiert. Also ich habe
bei mir sicher auch, ja.
Ja, also das war halt einfach so dieses super faire Geschäftsmodell, dass du im Prinzip im Schnitt immer das erste Drittel eines Spiels kostenlos erhältst, damit machen kannst, was du willst, spielen kannst, solange du es willst. Und wenn du den Rest haben willst, dann kannst du das für relativ kleines Geld einfach nachkaufen. Und gerade Apogee, die hatten so viele fantastische Spiele von den großen üblich Verdächtigen wie Commander Keen oder Wolfenstein 3D, rede ich da ja noch nicht mal, aber halt auch wirklich so viele kleine tolle Spiele.
Das erste Spiel, das ich jemals gespielt habe am PC, war von Apogee, Agent Man.
Agent Man. Mhm. Das klingt schon sehr männlich.
Das ist wirklich die härteste Nostalgie für mich. Und das hat mich damals, also da habe ich gedacht, das ist ja ein Wundergerät, dieser PC, habe ich mir gedacht.
Ja.
Ich möchte mehr erfahren.
Zu Recht.
Und das ist sagenhaft.
Ja. Wer Death Rally übrigens heute noch nachholen möchte, kann das super easy auf Steam tun. Da gibt es zwar kein Quarantine, aber Death Rally, kostenlos sogar.
Ganz genau, kostenlos. Das Ding ist irgendwann mal von einem Indie-Studio praktisch als Freeware re-released worden, praktisch neu gebaut, auch für ein bisschen modernere Systeme, mit Genehmigung der Macher. Und das kann man sich jetzt einfach bei Steam runterladen. Ich glaube, der Mehrspielermodus, den es damals tatsächlich gab, der war auch ein bisschen komplizierter auszuführen, der ist nicht drin. Es gab auch 2011 ein Remake von einem externen Indie-Studio für Mobile. für iOS und Android, soll auch gar nicht schlecht gewesen sein. Das wurde dann 2012 auch für PC portiert. Gibt's auch bei Steam, muss man da aber kaufen. Aber das Originalspiel kann man so, wie es ist, sich da runterladen. Und auf meinem Ultra-Wide-Monitor hattest du so einige Probleme. Ich musste mit abgeschnittenem Bildschirm oben und unten spielen. Es hat aber trotzdem sehr gut funktioniert. Also der Spielbildschirm war davon nicht betroffen. Und das ist eine sehr schöne Sache.
Ja.
Und das freut mich voll, dass dieses Stück Softwaregeschichte praktisch perfekt konserviert ist da draußen. Finde ich sehr gut. Und wer da jetzt gerade auch ein bisschen nostalgisch geworden ist beim Zuhören, der kann jetzt eigentlich direkt im Anschluss an die Folge sich nochmal Death Rally reinziehen.
Ja.
So gut.
Kann ich auch wirklich empfehlen. Das ist, man merkt im Spiel schon an, dass es jetzt bald 30 Jahre alt wird. Also das ist jetzt kein modernes Spiel.
Großer Gott, ich bin so alt.
Ja, aber nichtsdestotrotz, das spielt sich wirklich immer noch schön fluffig und schöne flüssige Grafik. Also ich hatte auch immer meine Freude dran und das funktioniert auch heute noch echt gut.
Ja. Und wenn ihr mir im Forum einen Tipp geben könnt, ich weiß noch, ich habe ein Spiel gespielt, das war so ziemlich genau wie Death Rally. Es war ein bisschen modernere Grafik. Ich weiß nicht, ob es 3D war, aber es war auf jeden Fall diese Top-Down-Perspektive oder schräg. Und es hatte definitiv Menüs, die waren so mit Explosionen oder so Zahnrädern und so metallischen Flächen, so ein bisschen prollige Menüs. Das weiß ich noch. Ich glaube, es kam aus Polen oder Russland. Und ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ich habe es auch in der Recherche für die Folge nicht mehr rausgefunden. Da habe ich auch noch so ein bisschen, es liegt mir auf der Zunge. Ich habe Erinnerungen daran, dass ich dieses Spiel gespielt habe und ich fand es total geil, aber ich weiß es nicht mehr, wie es heißt. Wenn ihr mir da Tipps geben könnt, bitte ins Forum damit. Das würde mir einfach helfen, ruhiger zu schlafen nachts, weil manchmal denke ich dran.
Ah. Das kann ich jetzt auch überhaupt nicht einordnen.
Nee, das muss der Schwarm machen und vielleicht kann er das. Manchmal schafft er es, manchmal nicht und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm.
Go Schwarm!
Und wir begeben uns jetzt langsam von der Welt der 2D, obwohl du hattest ja schon ein 3D-Spiel, wir begeben uns jetzt in die Welt der voll 3D-Spiele. Sprites werfen wir jetzt aus dem Fenster.
Ha!
Die Top-Down-Perspektive, das ist ja sowas von Mitte 90er. Wir haben alle eine Voodoo-Grafikkarte, ja, mit diesem schönen kurzen VGA-Kabel von unserer eigentlichen Grafikkarte zum 3D-Beschleuniger und dann zu unserem Röhrenmonitor. Ja. Wir haben Mutti lange genug angequengelt und jetzt haben wir hier die Kiste dastehen. Jetzt wollen wir natürlich, ja, jetzt wollen wir volle 3D-Grafik, jetzt wollen wir Bump-Mapping sehen. Ja. Und was hast du da für uns?
Ich bin nicht sicher, ob ich da auch Bump-Mapping zu sehen bekam. Das kam im zweiten Teil, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, nee, für Bump-Mapping haben wir uns den 3DFX-Donut angeschaut und gestaunt, diese Technik-Demo. Aber in Spielen haben wir halt genommen, was wir kriegen. Und wir haben, was haben wir denn gekriegt im Jahr? Ich weiß nicht, was.
Warte, ich muss jetzt bei Bump-Mapping bleiben. Also es gab, ja.
Wirklich? Du willst bei Bump-Mapping bleiben?
Das ist so ein schönes Stichwort. Ich weiß, ich hatte damals, Ende der 90er, Anfang der 2000er, hatte ich eine Matrox Mystique G400.
Oho.
Oder hieß die einfach nur G400? Ich weiß es gar nicht mehr. Und die hatte hardware-seitig Environment Bump Mapping unterstützt. Mhm. Und es gab dafür Spiele wie Drakan, Order of the Flame oder Expandable Patches, die sie direkt nativ unterstützt haben auf der Matrox G400. Und da hatten diese Spiele dann einzelne Bump-Mapping-Effekte, also Hardware-Bump-Mapping-Effekte. Mhm. Und das sah so geil aus. Und ich überlege gerade, ob nicht Beep Beep Stage 2, also der zweite Teil über das Spiel, über das ich gerade rede, nicht auch von der G400 unterstützt wurde. Weil jetzt, wo du es nämlich gesagt hast, hatte ich auf einmal so ein Flashback, dass ich das Gefühl habe, dass die Matrox G400 das bei irgendeinem dieser Teile auch auf den Autos für Bump-Mapping gesorgt hat. Verdammt nochmal. Ah, das muss ich nochmal überprüfen.
Ja, also das kann schon sein. Also Bump-Mapping ist ja nicht gerade für Autos, also da ist ja die Reflexion gefragt, aber Bump-Mapping, dieser Effekt, dass halt eine flache Textur auch irgendwie Tiefe besitzt, dass die, je nachdem, wie man drauf guckt, verschieden aussieht. Ich kenne Bump-Mapping immer noch von diesem blöden Donut. Diese Demo habe ich mir so oft, sicherlich mehr als eine Stunde habe ich die laufen lassen, weil ich es einfach so cool fand, wie das aussieht, wie dieser Donut plötzlich eine Oberflächenstruktur bekommt. Obwohl das doch eigentlich, wie geht denn das? Das ist ja so ein bisschen Mathe mit dahinter, wie solche Effekte funktionieren. Später auch dann Normal Mapping mit Doom 3, was das Bump Mapping nochmal abgelöst hat und eine viel krassere Effekte wurde, der ich denkst, das ist doch Hexerei. Wo gar keine Polygone sind, sieht's aus, als ob da mehr Geometrie wäre. Das ist doch total irre. Und das sind ja auch Effekte, die bis heute immer sich weiter verfeinert haben. Ist eine geile Zeit. Auch wie Rennspiele immer, also auch die Aushängeschilder waren, ne? Für Need for Speed 2 SE gab es diese Glide-Version, die einfach dramatisch besser aussah. Es gab, ich weiß noch, dieses Rennspiel namens Pod, das wurde auch durchs Dorf getrieben. Ja, wurde durchs Dorf getrieben, weil es die MMX-Befehlserweiterung von der Pentium-Prozessoren unterstützt. Ja, mit Vergleichsbildern in der PC Games. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe den Unterschied nicht ganz gesehen, aber ich wollte einen Pentium-Prozessor haben oder sowas. Ja. Und das war halt geil. Und dann wirklich der Unterschied damals, du hattest Spiele, die 3D liefen, eben noch im Software-Modus, aber es gab teilweise dann eben, wenn du eine Grafikkarte hattest, den Hardware-Modus und alles wurde plötzlich geiler. Plötzlich flutschte es so richtig. Meine Voodoo-Karte hat natürlich das alles auch so ein bisschen so weich gezeichnet. Dieser Gleitspiele-Look, der ist auch irgendwie einmalig. Mhm. Und das war einfach eine geile Zeit, wo auch wirklich, da fing es an mit der Grafikhurerei für mich. Und Rennspiele gingen immer.
Ja, ich glaube, es war Need for Speed Hot Pursuit, wo dieser Glanzeffekt, also gerade das Environmental Mapping auf den Autos, ist erstmals so richtig in den Vordergrund geschoben wurde. Ich weiß auch, dass es damals ein absoluter Augenöffner war, dass auf einmal sich die Umgebung auf den Autos reflektiert hat.
Ja.
Ah, schön. Ich meine, hättest du mal vorher viel Zeit in der Demoszene verbracht, hättest du das alles schon Jahre vorher gesehen. Denn Environment Mapping und Bump Mapping, das war dann halt auch schon Mitte der 90er in der Demoszene ein relativ alter Hut. Aber sei es drum, die Spieleszene, die wurde ja ohnehin von der Demoszene stark befruchtet.
Also, hätte ich Demos spielen können? Ja, ich erinnere mal an mein Hauptproblem mit dieser ganzen Demoszene. Hätte mich das interessiert, ich hätte es mir gemerkt.
Ja. Da greift ja eins ins andere. Wenn man zum Beispiel den Final Reality oder dann darauf folgend den 3D-Mark als Basis nimmt, kam ja auch aus der Demoszene, war ja auch mit Remedy verbandelt, die Firma dann Mad Onion, beziehungsweise wie hießen die dann? Mad Onion. Und die hatten ja zumindest in den ersten Benchmarks auch immer diesen Demo-Modus mit drin und dann in einigen Varianten sogar als interaktive Variante, dass man halt durch die Benchmark-Szenerien frei durchfahren oder fliegen konnte. Tja, bizarr. Aber gut.
Auch Auto-Benchmarks hatten sie. Ich erinnere mich an dieses Monster-Truck-Rennen in so einer dunklen Umgebung. Autos sind schon immer irgendwie, und Rennspiele sind schon immer Grafikvorzeigeobjekte.
Ja.
Obwohl jetzt dein Spiel, weiß ich gar nicht, ob das damals so die große Grafiksensation war, aber ich kann mich gerne erinnern, das gespielt zu haben, das habe ich verfolgt, das hat mir gefallen und jetzt kannst du ja mal das Geheimnis lüften, jetzt kannst du mal das Tuch vom Auto ziehen, ja?
Und unter diesem Tuch befindet sich ein Kaninchen. Nein, es ist selbstverständlich Roll Cage aus dem schönen Jahr 1999. Und das ist ein sehr abgefahrenes Rennspiel. Ich habe das damals übrigens getestet. Das war schön.
Ach, schön.
Ich habe das damals für den PC Joker getestet und den auch eine ziemlich gute Wertung gegeben. Aber darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Erstmal eine kurze Szeneriebeschreibung. In den allermeisten Rennspielen findet man sich ja auf der Straße. Selbst in Spielen wie der Wipeout-Serie, wo man ja nicht auf Räder angewiesen ist, sondern über der Strecke schwebt, bleibt man trotzdem mehr oder weniger auf der Strecke. Nun ist es aber so, dass in Roll Cage die Autos aus zwei sehr markanten Elementen bestehen. Zum einen dem Körper des Autos, der einfach nur, mehr oder weniger ein Brett ist. Mhm. Das Cockpit quasi ist eine Kanzel. So. Und links und rechts von dieser Kanzel sind übergroße Räder. Markantes Element Nummer zwei. Und diese Räder sind halt gigantisch groß. Das sind im Prinzip Traktorreifen an dem Trabi. So. Und der Vorteil von dieser Sache ist, dass dieses Auto jederzeit fahren kann, unabhängig davon, ob es quasi normal auf dem Boden steht oder ob es Kopf steht. Und dieses Spielfeature, das, wenn man der Entwicklungsgeschichte des Spiels trauen darf, aus einem Bug heraus entstanden ist, das sorgt dafür, dass man mit den Fahrzeugen überall entlangfahren kann. Am Boden, an Decken, an den Wänden, egal in welche Richtung, ob normal stehend oder auf dem Kopf fahrend. Und das ist dann halt auch das Hauptmerkmal dieses Spiels. Es ist zwar in seinem Herzen ein normales Rennspiel, man ist halt 8 Autos hoch auf der Strecke und hat einen Start und hat ein Ziel, aber wie man von Erstgenannten zum Letztgenannten kommt, ist mehr oder weniger einem selbst überlassen. Das ist jetzt zwar keine Open World, man muss sich schon an die Streckenführung halten, aber es gibt in dieser Strecke so viele Abkürzungen, es gibt so viele Tunnel und Sprungschanzen und sonstige Möglichkeiten, irgendwie auf ungewöhnlichen Weisen voranzukommen. Plus natürlich, und da kommen wir auf das Thema dieses Podcasts, Waffen. Jede Menge Waffen. So, die Karren an sich sind unzerstörbar. Man kann seine Gegner mit noch so vielen Raketen eindecken, die explodieren niemals. Was man halt macht, ist A, Dinge auszubremsen, allen voran die Gegner, oder B, andere Dinge, sprich Teile der Umgebung, zu zerstören. Und das ist halt eines der wichtigsten Elemente im Spieldesign von Roll Cage, dass man seinen Gegnern das Leben schwer macht, indem man Dinge zerstört. Es gibt halt hier Häuser, die auf Stelzen stehen, Teile der Umgebung, Gerüste, Bäume, die man explizit auch mit Raketen zum Beispiel anvisieren kann und zerstören kann, die dann halt auch dramatisch umfallen. Und auf einmal ist hinter einem für kurze Zeit ein Hindernis auf der Strecke, mit dem der Gegner dann halt einfach sich auseinandersetzen muss. Und da gibt's halt auch so schöne Waffen. Es gibt normale Waffen, wie zum Beispiel die Raketen. Klar, die funktionieren, wie Raketen funktionieren. Es gibt hier das Äquivalent zu dem blauen Schildkrötenpanzer aus Mario Kart, mit dem man nur den vordersten ins Visier nimmt. Mhm. Es gibt aber auch so schöne Sachen wie den Time Warp, der das Geschehen für alle verlangsamt, außer für einen selbst. Das heißt, die gesamte Umgebung um einen herum läuft in Zeitlupe ab, während man selbst in normaler Geschwindigkeit weiterfährt. Was für ganz coole Effekte sorgt, wenn man zum Beispiel abgefeuerte Raketen überholt. Das ist echt schön gemacht. Mhm. Oder das Wurmloch, bei dem direkt vor einem fahrenden Gegner ein Wurmloch erzeugt, den Gegner einsaugt und hinter einem wieder ausspuckt. Und das sieht halt auch, und da komme ich auf die Grafik zu sprechen, auch wirklich so geil psychedelisch aus. Das ist so ein wabernder, leuchtender Tunnel, der aus dem Nichts kommt, einfach so kurz vor sich her blubbert und dann wieder weg ist. Und wenn man zum Beispiel Wipeout kennt, dann hat man eine ziemlich gute Vorstellung davon, wie Roll Cage abläuft. Nur, dass bei Roll Cage halt die Begriffe oben und unten nicht so richtig definiert sind, weil es halt in alle Richtungen total chaotisch abläuft. Und das ist auch so ein bisschen der Pferdefuß von Roll Cage.
Oh ja.
Das erfordert echt Gewöhnung. Das war damals so und das war also heute doppelt und dreifach so. Ich habe das jetzt auch wieder gespielt und ich dachte, die Steuerung will mich verarschen. Also man landet halt pausenlos irgendwo auf dem Gesicht und fährt ständig in die falsche Richtung. Und das ist so eine empfindliche, zickige Steuerung. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ich bin dabei am Anfang überhaupt nicht zurechtgekommen.
Ja, ich erinnere mich auch, dass es für mich so ein Grafikbrett war. Also eine geile Grafik und Effekte und so ein bisschen so 3D-Beschleunigung und eben auch dieses Versprechen, ja, du kannst auf dem Dach fahren, du kannst an den Wänden hochfahren, wenn du durch den Tunnel fährst und du siehst oben an der Tunneldecke die ganzen Beschleunigungsstreifen, die dein Auto schneller machen, dann weißt du, okay, die wollen auch wirklich, dass ich wie so einen praktischen Skater in der Halfpipe die Tunnelwand hochfahre und an der Decke weiterfahre und dann, wenn ich dann da rausbooste, falle ich aufs Dach. Aber dieser Moment, wo sozusagen die Spielperspektive so umschaltet und umkippt, das ist immer so ein störender Moment gewesen, wo ich dann, und auch wie oft, dass das Auto praktisch aus so einer Halfpipe am Streckenrand rausschleudert und irgendwie unkontrollierbar über die Strecke fetzt, das ist einfach extrem schwer beherrschbar, extrem schwer zu erlernen und auch wirklich gut zu nutzen. Und das habe ich definitiv nicht so lang gespielt wie andere Rennspiele dieser Ära, wie zum Beispiel mein nächsten Titel oder eben auch das eben genannte Port. Das Port war deutlich simpler, sah vom Look gar nicht mal so anders aus, es war ein bisschen primitiver, auch so ne, ein Stück holzförmige Autos, aber das war alles noch ein bisschen hatte mehr Bodenhaftung. Und ja, das hier ist da das Gimmick verspricht mehr als es hält, meiner Meinung nach.
Ja.
Und ich konnte mich auch gar nicht mehr erinnern, dass man zum Beispiel da so Streckenobjekte kaputt macht, um die Gegner zu bremsen. Das ist ja auch wieder total visionär. Ne? Ich habe gedacht, das hat Splitsecond zuallererst gemacht, aber nee.
Nee. Roll Cage.
Roll Cage.
Ja. Und was halt total abgefahren ist, das ist ja von einer Firma namens Attention to Detail. Und die gab es zwar zu dem Zeitpunkt auch schon über 10 Jahre, die wurden gegründet im Jahr 1988, aber die haben in dieser Zeit so einen Haufen Mist gemacht. Das ist echt der Hammer. Ich habe mir die Mobi Games und Wikipedia-Seite von der Firma durchgelesen und das ist also ein Großteil der Software, die sie gemacht haben, das ist so ein Who is Who der schlechtesten Spiele aller Zeiten.
Oh.
Die haben echt einen richtigen Haufen Scheiße gemacht. Aber zwischenzeitlich haben sie dann halt diese Perle aus dem Nichts. Roll Cage, wie gesagt, man muss sich an die Steuerung gewöhnen. Das erfordert wirklich viel Konzentration und ein paar Stunden Einarbeitungszeit. Aber wenn man dann die verschiedenen Fahrzeuge, es gibt am Anfang 6 unterschiedliche Fahrzeuge, später kommen noch ein paar mehr dazu. Wenn man erstmal lernt, deren Unterschiede zu begreifen und zu kontrollieren, dann hat man das Spiel auch wirklich gut im Griff. Und ganz besonders, wenn man zum Beispiel auf der PlayStation gespielt hat, da sieht es zwar nicht mehr so gut aus, aber war wirklich gut auf den Controller angepasst. Und dann weiß man dieses Spiel auch wirklich sehr zu schätzen. Und die Vorteile, die einem dieses relativ offene Streckendesign bietet, das war wirklich total abgefahren. Und man kann es sich heute noch geben, also buchstäblich, man kann es sich heute noch geben, denn einer der Originalentwickler hat 2014 seinen Originalcode genommen, auf moderne Plattformen gehievt, ein paar Bugs gefixt und das Ding unter dem Namen Roll Cage Redux, also Redux, einfach kostenlos als Freeware nochmal veröffentlicht. Genauso den zweiten Teil, Roll Cage Stage 2, der ursprünglich im Jahr darauf erschien, also 2000, der ist mittlerweile auch als Roll Cage Extreme kostenlos erhältlich. Damit laufen die Spiele völlig problemlos unter Windows 10 und 11, bieten den vollen Soundtrack. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Also gerade Roll Cage 1 hat einen richtig geilen, treibenden Drum-and-Bass-Soundtrack. Der geht richtig, richtig gut ab. Und wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann ist das wirklich ein so cooles Spiel. Ich habe mir meinen Test von damals nochmal durchgelesen. Ich habe dem Ding 75% gegeben. Lag damit volle Kanne im Schnitt. Also PC Player 76, PC Games 74, Powerplay 79 für Solo, Multiplayer 82. International hat sogar noch ein bisschen mehr gekriegt. Bei IGN zum Beispiel eine 9 von 10. Also das war schon, kam gut an, das Spiel, war leider auch kein besonders großer kommerzieller Erfolg. Hatte halt den großen Nachteil, in der Zeit rauszukommen, in der solche Art von Spielen gerade von Wipeout dominiert wurden. Also gerade Wipeout 2097-XL oder das von dir angesprochene Pod oder Spiele wie Death Cards, Motorhead etc. etc. Da gab es halt echt viele, gerade um die Jahrtausendwende herum. Und da ist Roll Cage ziemlich untergegangen. Aber das ist halt so ein Liebhaberding. Also ich kenne in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mindestens zwei Personen, die halt wirklich beinharte Roll Cage Fans sind. Und wenn man das Stichwort Roll Cage in den Raum wirft, dann gehen halt so diese Schmachtaugen und dann färbt sich alles mit einem Mal rosa. Dann spielt man's, wird von der Steuerung aktiv in den Arm gebissen, hört's dann wieder auf zu spielen, aber man kann es heute noch wirklich genießen.
Es hat definitiv einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Roll Cage ist eins dieser Rennspiele der damaligen Ära, dieser Action-Rennspiele, die hatten Charakter und auch eine derartig einzigartige Idee, dass man sich einfach daran erinnert hat. Und das Schöne ist ja, dass das auch heute noch weiterlebt, nicht bloß in der alten Fassung, sondern auch in der Form eines geistigen Nachfolgers.
Genau, das ist der Name ist Grip, ganz einfach. Mhm. Es hat ein
etwas, das die Autos im Spiel nicht haben. Seltsam.
Ja, das ist ein sehr ironischer Name. Plus ein geiles Logo. Ich liebe das Logo von Grip. Das ist nämlich ein Ambigramm. Das ist egal, aus welcher Richtung man das betrachtet, sieht immer gleich aus, der Name Grip. Toll, ich liebe Ambigramme. Und es ist halt wirklich im Prinzip exakt das gleiche Spiel. Nur halt aus dem Jahr 2018. Das heißt in 1080p und schöner und schneller, sogar aus den Händen der Originalentwickler. Die Entwicklungsgeschichte ist so, dass ein Fan einen der Originalentwickler angeschrieben hat und ob die nicht mal was zusammen machen wollen, weil Roll Cage so toll war. Und aus dieser Überzeugung heraus ist dann Grip entstanden. Also wenn man das ein modernes Roll Cage spielen möchte, dann sollte man Grip spielen.
Sehr gut. Und schützt man sogar noch die Originalentwickler ein bisschen.
Genau.
Also zumindest einige von denen.
Ja.
Cool.
Sehr cool fand ich damals auch, dass das Ding von Psygnosis vertrieben wurde. Also gerade in den...
Oho!
Also gerade Anfang.
Von den Destruction Derby machen.
Richtig, genau. Destruction Derby war übrigens auch so ein Spiel, bei dem ich gedacht habe, soll ich das hier besprechen? Da ballert man ja nicht. Deswegen habe ich das rausgenommen.
Nee.
Aber da sind ja eigentlich auch die Autos die Waffen.
Schon. Also Destruction Derby ist auch so eine Sache, das ist eine prägende Erinnerung für mich. Vor allem, weil es auch ein bisschen enttäuschend war. Der Teil 1 zumindest, der hat nur so... Da sind die Autos ja nicht abgehoben. Das war mein großes Problem. Ne? Damals habe ich Spiele noch sehr selektiv wahrgenommen und in dem Fall Destruction Derby, ja, cool. Hä? Viele Autos, viel Schrott, aber die putzeln ja nicht durcheinander.
Ja.
Die kannst du ja gar nicht aufs Dach legen. Dann habe ich mir gedacht, blödes Spiel. Nö, geht ja nicht. Du hast mir mehr versprochen, als du eingehalten hast. Aber ich glaube, mit Teil 2 kam das dann.
Lustig. Nee, aber Psygnosis fand ich damals super. Also gerade Anfang der 90er hatten die ja nur wirklich eine der coolsten Spiele aller Zeiten im Portfolio. Und auch um die Jahrtausendwende herum, wie gesagt, Drakan, Order of the Flame, ist eines meiner liebsten Action-Adventures aller Zeiten. Habe ich ja vor Urzeiten auch hier an dieser Stelle mit André schon besprochen. Tolles Ding. Und dieses ungewöhnliche Spiel, Roll Cage, kam halt auch über Psygnosis. Es hat halt schön in das Portfolio der Firma gepackt.
Ach, schön. Naja. ich finde es irgendwie ganz schön, wie viele der Spiele, die wir heute so im Programm haben, alle noch irgendwie leben, noch irgendwie spielbar sind, noch eine Fangemeinde haben. Ne? Das Death Rally kann man jetzt kostenlos bei Steam spielen. Das Quarantine hat einen geistigen Nachfolger gefunden und Grip genauso. Und auch das vierte Spiel, was ich jetzt nenne, das ist heute immer noch sehr, sehr beliebt. Und es gibt eine Fangemeinde, die auch aktiv daran arbeitet, praktisch eine Open-Source-Remake an den Start zu bringen. Ich weiß nicht, ob das wie das darum steht und so weiter, aber da komme ich jetzt zum Thema Micro Machines. Mich hat Micro Machines, es gab sie für Konsole und ich glaube auch für PC, aber ich glaube, die waren eher auf Konsole zu Hause, immer fasziniert. Ich habe da die Screenshots gesehen in den Spielezeitschriften und ich fand das immer so faszinierend, diese Idee, ne, mit so Matchbox-Autos, mit kleinen Spielzeugautos durch so normale Räume und Alltagswelten zu fahren, die aber dadurch total cool sind, dass man sie plötzlich als Rennstrecke nutzt, ne, auf einem Küchentisch rumfahren, irgendwie auf dem Fußboden, in der Werkstatt, all sowas, das hat mich mega fasziniert und ich erinnere mich jedes Mal, wenn ich die Dinger gespielt habe, war das mega frustrierend, das hat sich einfach nicht gut gespielt, das war langweilig, das hat mehr versprochen für mich, als es eingehalten hat und das hat mich immer so enttäuscht. Da musste dann auch die volle 3D-Grafik erfunden werden, ja, der 3D-Beschleuniger in meinem PC, vielleicht war es auch die Nachkaufdissonanz, ja, nach der teuren Voodoo-Grafikkarte fand ich alles geil, was voll 3D war und wenige Monate nach dem Erscheinen von Roll Cage kam das meiner Meinung nach beste Rennspiel dieser ganzen PC-Ära raus, die ich so mitgenommen habe, ein Spiel, das ich verschlungen habe im August in Nordamerika im September 1999 bei uns. Für PC, N64 und PlayStation, später auch für Dreamcast, von den Acclaim Studios London, ehemals bekannt als Probe Software oder Probe Entertainment, eigentlich ein Spezialist für so Ports von Arcade-Spielen oder generell Ports auf andere Plattformen und so Filmversoftungen in großer Katalog an Spielen für alle möglichen Plattformen. Auch nicht sonderlich viel Gutes dabei. Das ist das ähnlich wie bei Roll Cage auch. Und dann bringen die plötzlich ein Brett raus, namens Revolt.
Ah, Revolt.
Revolt, wir spielen ferngesteuerte Spielzeugautos und das ist, das Spiel hat diese Prämisse, ja, ferngesteuerte Spielzeugautos und es erfüllt diese Prämisse zu 100%, es ist absolut fantastisch. Ich habe das damals gesuchtet wie die Angst, ich liebe es. Und ich will heute diese Liebe ganz, ganz kurz teilen. Und hier kommt eben der Reiz dieser Miniaturwelt, den ich bei Micro Machines immer irgendwie cool fand, den das Spiel aber nie so richtig eingelöst hat, halt wirklich rüber. Und das Rennspiel, das darunter liegt, das spielt sich auch noch gut und es ist super interessant. Und das Ding hat halt Charakter. Das hat so ein 3D-Menü, was aussieht wie halt ein Spielzeugladen. Das ist Hauptmenü, ja. Und die Autos, die wählst du nicht in der Garage aus, sondern als Packungen aus dem Regal. Wie geil ist das denn, ja?
Konsequent durchgezogen, die Metapher.
Wirklich, ganz genau. Und dann fährst du halt los und die erste Welt ist so eine Suburbia, also eine Vorstadt, eine amerikanische, und du fährst halt durch Rennstrecken, die haben Charakter. Du hast so oft bei Rennspielen so diese matschig texturierten Umgebungen, die sind nicht so wichtig. Ja, gerade bei sowas wie Star Wars Podracer, ich weiß gar nicht, wie das hieß, Star Wars Racer oder so, ich nenne es immer bloß Podracer, oder auch bei dem genannten Pod, das sind alles so zweckmäßige Umgebungen, die halt keine besondere Geschichte erzählen, die vor allen Dingen hier, die bieten dir Abkürzungen, die bieten dir irgendwelche Power-Ups und vielleicht auch so Beschleunigungsstreifen, aber die erzählen keine Geschichte. Und hier hat die Umgebung Charakter. Du fährst halt an einer Bürgersteigkante entlang und du kommst den Bürgersteig nur an den abgesenkten Stellen hoch. Da stehen Autos rum, unter denen du durchfahren kannst. Da liegt irgendwo ein Fußball, ja, den kannst du auch noch durch die Gegend kicken und große Verkehrspylone. Und du bist halt bloß ein kleines fernfluggesteuertes Auto und das ist der Hammer. Das sind ein paar kleine Schanzen und das ist einfach faszinierend, wie du so als Knirps in dieser Riesenwelt unterwegs bist. Und dazu spielt sich das auch noch gut. Die Dinger fühlen sich leicht an, weil sie eben auch leicht sind. Ne? In der Realität, in der Welt, in der wir leben, ist die einzige Konstante, die wir haben, die wir nicht skalieren können oder irgendwie simulieren können, die Gravitation. Und leichte Dinge, die putzeln halt ganz anders durch die Gegend als schwere Dinge. Und dieses Gefühl, dass man jetzt hier mit einem leichten Spielzeugauto zu tun hat, was trotzdem driften kann, was trotzdem Pickups aufsammelt und Raketen aufeinander schießt, das ist trotzdem irgendwie realistisch und aber auch gut spielbar. Die hinterlassen coole Streifen beim Driften durch die Kurven. Es hatte definitiv eine Lernkurve und es war halt einfach nur ein großer Genuss, diese Spielwelt zu erkunden. Es gab da irgendwie 13 Strecken, da haben sich teilweise auch die Szenarien ein bisschen wiederholt, aber die waren halt cool. Im Supermarkt durchs Kühlhaus driften und dann ne, Richtung Ziellinie muss man dann im Kassenbereich auch ne die Stelle treffen, wo die Leute Schlange stehen. Im Museum, das war damals richtiger Grafikporn für mich, so dunkel war es, aber gut beleuchtet, mit so einem spiegelnden Fußboden. Ne? Spiegelungen, da habe ich damals gedacht, yes! High-End, fotorealistische Grafik, ne? Dino-Skelette und auch so eine Abkürzung durch so einen engen Gang unten, durch so einen Luftschacht, wo die Leute normalerweise gar nicht durchgehen, aber du fährst mit deinem Auto da durch. Ein botanischer Garten, auch sehr geil, schön grün mit ein bisschen Dirtstrecke und ein Spielzeugland, das war schon ein bisschen abstrakter, aber wie so ein Spielzeugladen, eine Wildweststadt mit einer Mine, durch die man durchfahren konnte und einer kleinen Abkürzung durch einen Saloon und sowas oder auch ein Schiff, wo man halt so kreuz und quer über das Oberdeck außen an dem Schiff entlang saust. Das ist einfach eine geile Kulisse. Die Strecken hatten Charakter, das Spiel war vom Spielprinzip als Rennspiel gut und ich hatte damit richtig viel Spaß. Das Ding, das weiß ich noch, das habe ich komplett durchgespielt.
Ich weiß, das hatten wir damals, es hat ein Kollege beim PC Joker getestet, ich glaube der Steffen Schamberger war das, und das hatten wir für den Test auch gespielt wie die Verrückten. Da habe ich so gute Erinnerungen dran gehabt. Ach, ich habe ja Fernsteuerautos sowieso schon immer geliebt. Ich meine, wer nicht? Wer Fernsteuerautos genau. Nicht liebt, der hat ja nachweislich ein Herz aus allen Steinen dieser Welt. Und ja. Das war halt wirklich, also das war die perfekte Umsetzung des Fernsteuerspaßes.
Auch die Antennen, die sie hatten, die auch so schön rumgewackelt haben. Und das Spiel hat ja halt ferngesteuerte Autos besser verkauft als die echten. Ich hatte auch einige als Kind, aber die waren dann doch nicht so geländegängig und so powervoll, wie ich sie gerne hätte. Die hatten oftmals eine digitale Steuerung. Okay, das hat das PC-Spiel auch, aber das war alles nicht so cool. Die haben nicht gedriftet und so weiter. Die waren oft frustrierend, wie das halt so ist bei ferngesteuerten Autos. Und für die ganz großen Geländegängigen hatte ich nie die Kohle oder war nicht so wichtig für mich. Ich wollte am PC spielen. Ja. Draußen spielen, Igitt.
Das machen doch nur Verrückte.
Kriegt man nur Hautkrebs, ne? Und da habe ich mich halt vor dem Röhrenmonitor verkrochen und Revolt so geliebt. Und das hat auch so nette Ideen. Bei den Waffen beispielsweise gibt's eine, die war echt clever und auch so von der Umsetzung her. Die Bombe, ne? Die ganz klassische Bombe, wo sich das eigene Auto in eine Bombe verwandelt, was aber auch optisch so schön ist. Das Auto wird dann ganz schwarz und aus der Antenne deines ferngesteuerten Autos wird eine Zündschnur. Und du hast so 10 Sekunden Zeit, diese Bombe loszuwerden, indem du ein anderes Auto antitschst und dann gibst du ihr die Bombe und dieses Auto explodiert dann, wenn die Zündschnur abgelaufen ist. Das ist einfach toll. Und auch die Raketen. Ne? Natürlich gibt es in so einem Kampfrennspiel Raketen, aber das sind halt in dem Fall so kleine Feuerwerksraketen. So wie wir sie uns immer in der großen Pause in Tschechien geholt haben. Ich habe an der deutsch-tschechischen Grenze meine Schulzeit gemacht und da haben wir oft so Mini-Raketen für 10 Cent damals, die konnte man das ganze Jahr bei den dortigen einschlägigen Märkten kaufen und genau das dient da, genau das dient da als Projektil oder eben auch die klassische Falle, ja, ein Pickup, das genauso aussieht wie jedes andere Power-Up, das aber eben wie eine Bombe funktioniert und ansonsten die übliche Klaviatur aus Upgrades und Boosts, wie man das halt so kennt, das ist echt also auch so vom Spiel, vom Game-Aufbau, vom Gameplay-Loop, von den ganzen Spielelementen einfach nur echt rund. Das ist, da passt alles. Und auch die Freischaltung, die es so gibt. Es gibt jede Menge Bonusautos da freizuschalten, einen Panda auf Rädern, irgendwelche Aufziehautos, ein UFO, übrigens das Logo von Probe Entertainment früher, das ist so das geheime Auto und irgendwelche Data Miner haben auch noch andere Autos oder Fahrzeuge in diesem Spiel gefunden, die niemals in der Version wirklich aktiviert wurden. In der N64 Version ist irgendwie ein Motorrad aus Extreme G versteckt, diesem Motorradrennspiel. Es ist anderswo irgendwie eins dieser Hoverbikes aus Forsaken, ja, auch so ein PC-Klassiker, den man damals allein aus Grafikgründen spielen musste. Auch das ist in dem Spiel versteckt gewesen. Offensichtlich irgendwelche Werbekooperationen oder sonst was die Entwickler angeleiert haben, was aber nie den Weg ins Spiel gefunden hat. Aber auch sonst ist es einfach ein richtig gutes Spiel und eben auch eins, das bis heute eine dicke Fangemeinde hat.
Ja, und auch immer noch erhältlich ist oder jetzt wieder erhältlich ist. Also man kann das für sehr wenig Geld auf GOG kaufen. Und das läuft entsprechend auch völlig problemlos auf modernen Rechnern. Und ich meine, es sieht natürlich nicht mehr so geil aus wie vor 23 Jahren oder 23,5 Jahren. Aber ich muss echt sagen, das sieht immer noch gut aus. Ja. Es hat halt so ein bisschen diesen Toy Story Look von den ersten zwei Filmen, halt nicht mehr so richtig geil, ja, aber es passt halt wirklich zu der Thematik, passt es super. Und gerade der von dir angesprochene Spiegelboden im Museum.
Das ist schon gut.
Das sieht so gut aus. Ich liebe ja auch richtig gute Bodenreflexionen. Toll. Mhm. Und das sieht wirklich schön aus.
Ja, und das ist halt wirklich so, das war eine Zeit lang, war das ein bisschen verschwunden von der Bildfläche, das Spiel, weil auch irgendwie Acclaim, ja, das ist auch eine bittere Geschichte für das Studio, da haben die ganze Zeit so mittelmäßige, murksige Spiele gemacht, dann wurden sie von Acclaim gekauft, 1995, haben dann irgendwie an diesem Spiel gearbeitet, noch an anderen Sachen und ein halbes Jahr nach dem Release ihres besten Spiels wurde das Studio dicht gemacht, und das war's für Probe Entertainment.
Ja.
Immerhin, der Gründer ist reich geworden. Der hat 40 Millionen US-Dollar eingesteckt. Also alles nicht so schlimm. Und dann ist eben die Lizenz von Revolt so ein bisschen weiterverkauft worden in Richtung Asien. Dann haben dann irgendwelche neuen Studios oder Publisher das Ding veröffentlicht, aber eben mit einem Community-Patch. Die Entwickler dieses Community-Patches haben aber das Okay nicht dafür gegeben. Deswegen ist das Ding mal bei GOG aufgetaucht und ein halbes Jahr später wieder verschwunden. Dann ist dieser Entwickler auch noch pleite gegangen und jetzt hat die Lizenz wieder praktisch, ich glaube mit High Octane oder so, H2 Software, ich weiß es gerade nicht, ein Besitzer, der das wieder ganz normal anbietet, in der Originalversion 1.0, also ohne die Community-Updates. Und nebenher gibt's tatsächlich noch eine gewisse Fangemeinde. Also das Wikia zum Spiel ist erstaunlich ausführlich. Es gibt diverse so Fanprojekte. Es gibt RV House, ein Cross-Plattform-Chat und Multiplayer-Lobby-Client, falls sich Leute dann doch noch finden wollen. Auch Communities, die regelmäßig so Mehrspieler-Sessions veranstalten und Turniere oder auch so Highscore-Jagden, dass es die Strecke des Monats gibt, wo dann alle mitmachen sollen. Es gibt RVGL, dieses Revite-Port-Projekt, wo sie versuchen, das ganze Ding als Open Source auf Basis von OpenGL zu machen. Ich weiß nicht, es ist definitiv schon in spielbarer Version da. Weiß ich, wie fortgeschritten das ist. Und ich habe mich sehr schmunzeln müssen, und das ist auch ein bisschen ein Grund, warum ich das gewählt habe. Als Nvidia im September 2022 die neuesten sündhaft teuren Grafikkarten angekündigt hat, diesen ganzen High-End-Schissel der RTX 4000-Serie. Mhm. Und Nvidia macht ja immer, und das finde ich auch total geil, da bin ich ein Sucker dafür, so Grafikdemos, ja, so Spielkonzepte, wo man dann eben sieht, wie geil die Beleuchtung und die RTS-Schatten und Spiegelungen sind, die Raytracing-Schatten und Spiegelungen und so weiter. Und da haben sie ja praktisch eine Technik-Demo namens Nvidia Racer RTX veröffentlicht. Und das ist halt ein feuchter Traum, weil es praktisch aussieht wie Revolt mit aktueller High-End-Grafik. Natürlich bloß als Konzept, aber wie damit wirklich nahezu fotorealistischer Grafik, total geil inszeniert, fernfunkgesteuerte Autos, die auch wirklich so aussehen, in dem Stil wie bei Revolt, über ähnliche Umgebungen fahren wie damals bei Revolt. Das hat mir eine Träne ins Gesicht getrieben. Natürlich ist das alles völlig inszeniert. Das hat mit dem Game oder Gameplay wenig zu tun. Wir erinnern uns an die Demoszene und die Frustration diesbezüglich und an Benchmarks. Nvidia hatte auch versprochen, im November werdet ihr es runterladen können und euch diese Technik-Demo anschauen können mit euren RTX-Karten. Ach. Bis seitdem warten wir übrigens drauf, aber irgendwann machen sie es vielleicht noch. Sie sieht jedenfalls absolut fantastisch aus, also dieses YouTube-Video von ein paar Minuten, das kann ich jedem, der so ein bisschen Revolt-nostalgisch ist und der es noch nicht gesehen hat, auch mal empfehlen, sich das anzugucken, um einfach nur eine Idee zu bekommen. Und das zeigt für mich auch ein bisschen, dass immer noch, also dass diese konkrete Spielidee, die hat immer noch Laufleistung. Ich bin der Meinung, da liegt Gold auf der Straße. Ja, nicht umsonst ist auch das Hot Wheels Rennspiel richtig populär gewesen und gut bewertet in den, das ist ja auch vor einer Weile rausgekommen.
Ja.
Und ich denke, da muss es einfach mal jemand machen. Da muss sich doch einfach jetzt jemand hinsetzen und uns ein modernes, funkferngesteuertes Autorennspiel servieren. Der Vorteil liegt auf der Hand, ja. Einfach die Umgebung ist ein wichtiger Teil der ganzen Geschichte. Die hat Charakter und das vermisse ich ein bisschen bei Rennspielen. Ich habe viele gute Rennspiele in letzter Zeit gezockt. Wreckfest von Bugbear, eben auch aus Finnland. Oder auch die Grid-Spiele, die fand ich ganz okay. Aber die haben allesamt so nichtssagende Rennstrecken. Und früher, was die Strecken Charakter hatten, ja, in Need for Speed, da gab es teilweise irgendwie UFOs, die da durchgeflogen sind. Bei Sega Rally, die Vogelschwärme, die aufgestülpt sind vor dir. Die Elefanten am Streckenrand. Der klischeehafte Hubschrauber, der in der zweiten Runde über die Strecke fährt. Dieser ganze Achterbahn oder so Vergnügungspark-Effekt, den damals Rennstrecken hatten in vielerlei Hinsicht. Das ist heute nicht mehr so vertreten. Und ich bin der Meinung, gibt der Strecke wieder mehr Priorität. Realität bei euren Rennspielen. Nicht immer bloß Fahrphysik und Grafik und realistisches Audio-Mixing. Ist mir alles egal. Ich will Blödsinn links und rechts von meinen Autos sehen. Spektakulär inszenierten Blödsinn.
Ja, deswegen fand ich es ja auch zum Beispiel so schön, dass in den letzten Forza Horizon Teilen immer diese Hot Wheels Erweiterungen drin waren. Das war eine schöne Idee. Naja.
Sowas zum Beispiel. Oder auch der Lego DLC für den britischen Inselteil, genau. Für Horizon 4. Das sind geile Ideen. Und es gibt ja auch noch immer wieder mal Indie-Projekte, die halt so Oldschool Racer inszenieren. Das ist, finde ich, auch immer wieder cool und schön gemacht. Und eben auch bei Hot Wheels, ne? Bei Forza. Bei der Horizon-Reihe sind eben die Rennen gegen die abenteuerlichen Gegner, ne, gegen den Jet, gegen die Lokomotive und so weiter, so denkwürdig, weil es eben auch irgendwie so ein bisschen mehr ist als einfach nur Autorennen. Ach Gott.
Ach ja.
Ich mag das jedenfalls. Ich mag das, wenn Autorennspiele so ein bisschen larger than life sind, wenn sie ein bisschen verrückt sind, wenn du Leute überfahren kannst, wenn der Scheibenwischer das Blut wegwischt oder du halt irgendwie geschrumpft bist und an Bord eines ferngesteuerten Autos unterwegs bist, wenn da ein bisschen Magie drin ist, ein bisschen Übertreibung und ein bisschen Bullshit, da bin ich Fan davon und es war schön, sich gemeinsam mit dir an diese ganze Ära zu erinnern und das auch mal in Vorbereitung alles wieder ein bisschen nachzuholen. Ich muss sagen, ne, ich habe hier schon öfters mal mit dir gesessen und mich geärgert, ja. Geärgert, dass ich irgendeine alte Klamotte aus der Erinnerungskiste der Nostalgie gezogen habe, um dann festzustellen, dass es alles unspielbar ist, dass ich Augenkrebs davon bekomme und mich eigentlich 90% der Zeit ärgere. In dem Fall war das eigentlich echt ganz angenehm.
Ja.
Es ist ein ganzes Genre, so ein ganzer Themenbereich, der nicht so schlecht altert wie anderes Zeug.
Ja, ist erstaunlich, oder? Vielleicht, weil halt wirklich Autos als Konzept, als grafisches Konzept so einfach umzusetzen sind. Da gehört halt im Prinzip nur ein mehr oder weniger ausgefeilter Quader hin und fertig ist der Lack. Aber das drumherum gestrickte Spiel ist dann halt wirklich der relevante Faktor. Mhm. Ja, aber kann ich nur extra doll betonen, ja, geht mir ganz genauso. Ich meine, wie gesagt, Quarantine, das ist halt so eine Sache, ne? Muss man heute nicht mehr haben. Aber gerade Roll Cage, das ist so ein schönes Ding. Und jetzt, Revolt, muss ich jetzt direkt auch mal wieder auspacken. Ich habe mir das vor 10 Jahren oder sowas, gab's das sogar mal auf iOS. Habe mir das fürs Handy geholt, gibt's mittlerweile nicht mehr, diese Fassung. Hat sich zwar völlig schrecklich gespielt, aber es hat auch wieder sehr schöne Gefühle zurückgebracht. Aber natürlich wäre ich jetzt auch...
Ja, es gab mal einen Import, also eine Version für Game Boy Color, die war in Entwicklung.
Ach, süß.
Auch eine krasse Entwicklungsgeschichte. Da haben die Fans dann auch noch irgendwie den Originalentwickler Wen rausgekramt und ihm Fragen gestellt. Das Ding ist dann letztendlich dramatisch gescheitert daran, dass das Spiel zu groß war für die 1 Megabyte Cartridge. Und die Zeit ist denen ausgelaufen und irgendwie nach 3/4 der Entwicklungszeit haben sie es aufgegeben. Aber das Geile ist, das ist auch im Wiki zu finden zum Spiel, der hat denen die Roadmap gegeben für das Spiel. Und diese Roadmap aus heutiger Sicht ist absolut wahnsinnig. Die ist total irre. Die hat 6 Milestones. Entwicklungszeit geplant waren 6 Monate. Ja. Und von Monat zu Monat mussten wirklich signifikante Teile des Spiels stehen. Alle irgendwie nach der Hälfte der Entwicklungszeit mussten bereits alle Strecken da sein, alle Environments und so weiter. Es war ein völlig brutaler Rhythmus, der denen vorgegeben wurde. Und die haben es ja sogar fast geschafft. Es ist echt ein Drama. Aber ich meine, auf dem Game Boy Color Top-Down wäre das dann gewesen, Revolt und das hätte nichts gebracht. Sie haben dann das, was sie an Technik aufgebaut haben, noch für ein paar andere Rennspiele genutzt. Also war die der Entwicklungsaufwand nicht ganz umsonst, aber bin ich auch nicht der größte Fan von diesen Mobile-Ports von Rennspielen. Oh, da habe ich mich schon oft aufgeregt drüber. Ne? Das waren zwar teilweise technisch irgendwie ganz okay Dinge. Es gab ja für den Game Boy Advance diese Fake 3D-Grafik oder diese Pseudo-3D-Grafik für irgendein Rallye-Spiel. Meiner Meinung nach eine schöne Tech-Demo, aber kein gutes Spiel. Es gab für die PSP damals Rennspiele, die mochte ich allesamt nicht. Da habe ich mal einen bösen Anruf bekommen von einer PR-Firma, weil ich Flatout 2 für die PSP nur eine 70er-Wertung gegeben habe. Ich glaube 76 oder so. Da habe ich mich anschreien lassen.
Ja, zu Recht. Also wie kann man die PSP-Rennspiele nicht mögen? Ich habe so tolle Erinnerungen an das Ridge Racer auf der PSP. Aber gut, PSP und du, das ist ja sowieso so eine Geschichte.
Ja, wenn das Scharren irgendwann aufhört und ich spielen kann, ist halt meistens die Motivation vorbei. Stimmt, wir hatten diesen Streit schon mal. Wie hervorragend.
Nee. Ja.
Aber wir sollten irgendwie positiv enden. Die Rennspielgeschichte ist geil, sie ist voll von guten Spielen, von Nostalgie. Ich glaube, da hat jeder von uns auch irgendwie ein bisschen was anderes mitgenommen. Und wir haben, wie gesagt, jetzt hier, guck mal, wir sind schon über eine Stunde am Labern. Wir haben gerade mal 4 Spiele ansatzweise besprochen und da gehört noch so viel dazu. Wie ich es eingangs schon gesagt habe, ne, Have a Nice Day, wie gut das damals war, wie farbenfroh und bunt und ach, und so viele andere. Wir haben die Konsole jetzt auch mal größtenteils ausgeklammert. Da ging ja auch was.
Ja, was habe ich an Erinnerung an Mashed?
Gott, ist das gut.
Ich weiß nicht, ob du das jemals gespielt hast, aber Mash, das hat unsere Multiplayer-Spielsitzungen auf Monate hinaus dominiert. So ein schönes Spiel. Ich hatte sogar auf meiner Liste hier auch noch High Octane. Darüber wollte ich auch noch sprechen. Mhm. Na, wer weiß, vielleicht machen wir einfach irgendwann mal einen zweiten Teil.
Ne? Interstate 76, ja. Das absolute Lieblingsspiel meines damaligen Chefredakteurs Mike Bütefür. Ja. Der die Playzone damals geleitet hat, der hat ja sogar noch zu Hause an der Wand das Interstate 76 Artwork nachgemalt.
Ja, da hat der Mike.
Stilvoll wie die Angst. Ich bin damit überhaupt nicht klargekommen, aber Gott, ich glaube, fast könnte einen zweiten Teil geben. Dann müssen wir aber erstmal ein bisschen Zeit ins Land gehen, lassen und ein paar andere, schlechtere Spiele spielen, die schlechter gealtert sind, bis wir dann wieder bereit sind für die guten Rennspiele von Anno dazumal.
Genau. Und bis dahin würde ich halt sehr gerne eure Vorschläge hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Was habt ihr denn für fantastische Erinnerungen an irgendwelche Autoballerspiele aus eurer Vergangenheit? Nennt doch einfach mal, was euch so in der Vergangenheit beschäftigt hat, womit ihr euren Spaß hattet. Dafür ist ja zum Beispiel das Forum von gamespodcast.de da.
Ganz genau, forum.gamespodcast.de, das weltbeste Spieleforum. Und es würde mich echt freuen, wenn ihr jetzt ein bisschen animiert seid, selber vielleicht nochmal euren eigenen Rennspiel Nostalgie-Gefühlen hinterher zu recherchieren. Denn wer weiß, vielleicht gibt's die ja tatsächlich auch irgendwie als Fanprojekt, als Fan-Remake, gratis auf Steam und so weiter. Wir hatten jetzt irgendwie erstaunlich viel Glück bei unserer Ausbeute und ich glaube, das könnte vielleicht sich weiterziehen. Guckt ihr einfach mal und ich bin auch sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich denke, das war's für heute. Danke, Paul, dass du die Zeit genommen hast und auch so coole Spiele rausgesucht hast.
Es war mir eine Freude. Vielen lieben Dank für die Gelegenheit.
Ja, danke an unsere Freunde draußen an den Geräten, dass ihr das euch angehört habt bis zum Schluss, dass ihr unser Projekt unterstützt. Das ist alles ganz wunderbar. Und sind wir am Ziel angekommen. Ich werde jetzt gleich mal den Handbremse ziehen und die Sache hier beenden. Macht's gut und bis zum nächsten Altbier.
Tschüss.